ARD Sounds.
Neue Baugesetze, wie die Bundesregierung für mehr Wohnungen sorgen will.
Spritpreise, warum Diesel wieder günstiger ist als Benzin.
Und Schultoiletten, wie eine Schule in Hessen gegen Vandalismus vorgeht.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Moin, es ist Donnerstag, der 28. Mai. Hier sind Magdalena Bienert und Philipp Lacomi für euch.
Guten Morgen nach Halle zu dir und auch zu euch raus an den Frühstückstisch oder ins Bad oder aufs Fahrrad. Ihr könnt uns natürlich in ARD Sounds hören oder ja, in einer Podcast-Plattform eurer Wahl.
Startet gut rein in den Tag.
Genau. Bei mir in Berlin ist es so, dass gerade wieder seit ein paar Tagen ein neuer Entwurf zur Randbebauung des ehemaligen Flughafengeländes, dem Tempelhofer Feld, für hitzige Diskussionen sorgt, so möchte ich es mal nennen. Da gibt es viele Pros und Kontras. Unbestritten ist aber, nicht nur in Berlin fehlen wirklich tausende Wohnungen. Und die Bundesregierung hat sich gestern auf eine Änderung des Baugesetzbuches geeinigt. Das klingt jetzt erstmal nicht so sexy, hätte ich jetzt fast gesagt. Also ein bisschen sperrig, aber wir gucken mal, ob uns das denn bei der Suche nach einer neuen Wohnung vielleicht künftig helfen kann.
Fakt ist, deutschlandweit fehlen rund 1,4 Millionen Wohnungen. Die Zahl wurde im aktuellen sozialen Wohnmonitor erhoben. Der kommt unter anderem vom Deutschen Mieterbund und es tut sich derzeit auch nicht viel bzw. nicht genug.
Nee, denn die Zahl der neu gebauten Wohnungen ist in Deutschland tatsächlich auf den niedrigsten Stand seit mehr als 10 Jahren gesunken. Im vergangenen Jahr sind nur 206.000 neue Wohnungen fertig geworden. Und im gemeinsamen Koalitionsvertrag haben Union und SPD sich das Ziel eigentlich gesteckt, den Wohnungsmangel zu bekämpfen. Und jetzt wird es dann auch mal mit der geplanten Änderung dieses Baugesetzbuches konkreter. Es geht da im Wesentlichen um 3 Punkte. Planungsverfahren sollen schneller werden. Das heißt, Projekte sollen insgesamt einfach beschleunigt werden.
Dafür soll die Bauleitplanung in Zukunft in 2 Jahren abgeschlossen werden können. Heute dauere das oft 10 bis 15 Jahre, heißt es vom Bundesbauministerium. Bauleitplanung heißt, die Kommunen legen fest, wo bei ihnen grundsätzlich gebaut werden kann, wo also zum Beispiel Neubaugebiete entstehen sollen.
Und damit es mit dem Beschleunigen klappt, soll die Umweltprüfung schneller ablaufen. Also es soll häufiger direkt auch für ein großes Gebiet in den Kommunen geprüft werden, ob da Umweltschutzgründe gegen eine Bebauung sprechen. Ja, und auch die Beteiligung von Bürgern in der Planungsphase soll gestrafft werden.
Ja, das heißt konkret, dass die Kommunen die Bürger nur noch digital beteiligen könnten. Heißt, sie dürften ihre Meinung zu Bauvorhaben dann wirklich nur noch digital einreichen. Das würde die Bearbeitung beschleunigen.
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund findet, die neuen Bauregeln würden in die richtige Richtung gehen, aber dass Kommunen in nur 2 Jahren ihre Bebauungspläne festlegen sollen, das sei praxisfremd.
Es gibt noch einen weiteren Punkt im Plan der Bundesregierung. Kommunen, wo der Wohnungsmarkt super angespannt ist, die sollen beim Wohnungsbau Vorrang bekommen können. Es ist nämlich gesetzlich festgelegt, wo und wie gebaut werden darf und wie dann auch Konflikte aufgelöst werden. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ob jetzt Wohnungen, Straßen oder Grünflächen gebaut werden sollen. Künftig sollen Städte und Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt den Bau neuer Wohnungen zum sogenannten überragenden öffentlichen Interesse erklären können, wie das im Behördendeutsch heißt, also übersetzt quasi, es hat dann Prio, ne?
Genau, und die Folge, der Wohnungsbau hätte also Vorrang und würde in der Konkurrenz um knappe Flächen wichtiger genommen als andere politische Ziele, wie etwa Denkmal- oder Umweltschutz. Immer wieder streiten sich ja gerne mal Baubehörden, Bauträger und Umweltschützer jahrelang über jetzt zum Beispiel seltene Vogelarten, Fledermäuse, wodurch sich dann eben manche Bauvorhaben wirklich über Jahre hinziehen.
Und beim 3. Punkt in den Plänen zum geänderten Baugesetzbuch geht es um mehr Rechte bei Schrottimmobilien. Haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen. Schrottimmobilien meint einfach Gebäude, die von Eigentümern vernachlässigt oder sogar gezielt dem Verfall ausgesetzt werden.
Ja, die Städte und Gemeinden sollen leichter ein Instandsetzungsgebot aussprechen dürfen. Also eine Anweisung an den Besitzer, das Gebäude zu sanieren. Und außerdem sollen Kommunen auch leichter ein Vorkaufsrecht bekommen. Das bedeutet, dass sie die Gebäude aufkaufen und selbst etwas draus machen könnten. Also ja eben zum Beispiel neue bezahlbare Wohnungen. Und bei extremem Missbrauch, so heißt es, soll auch eine Enteignung möglich werden. Diese Möglichkeit wäre dann auch tatsächlich ganz neu.
Und ist offenbar notwendig, denn die Behörden stellen seit einigen Jahren fest, dass kriminelle Clans Schrottimmobilien erwerben und zu teils horrenden Preisen an hilfsbedürftigen Menschen weiter vermieten. Da geht es auch oft noch um Sozialleistungsbetrug.
Ja. Kritik an diesem Gesetzentwurf, der kommt von der Opposition. Linke und Grüne werfen der Regierung vor, dass das Gesetz vor allem Verfahren und Prioritäten ändert, aber nicht dafür sorgt, dass tatsächlich mehr bezahlbare Wohnungen entstehen. Beide Parteien warnen, dass Wohnungsbau, der in Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt Vorfahrt haben soll, eben gleichzeitig Umwelt-, Klima- und Flächenschutz oder auch Beteiligungsrechte der Bürger schwächen könnte.
Also wir halten fest, es soll neue Regeln fürs Bauen geben. Das wird jetzt noch im Bundestag besprochen. Aber es wird dadurch nicht automatisch schneller gebaut und viele Mieter werden kurzfristig vermutlich kaum was merken. Das Baurecht ist nämlich einfach nur ein Puzzleteil im ganzen Problem um neuen Wohnraum. Falls ihr Auto fahrt, habt ihr es vermutlich mitbekommen, die Spritpreise haben sich in den letzten Wochen wieder etwas entspannt. Ich kann das beispielhaft aus Halle von gestern mal sagen, da hat der Liter Diesel gestern knapp 1,90 gekostet und der war zwischendurch bei um die 2,50 Euro angekommen, so Anfang April ungefähr.
Ich erinnere mich gut. Diesel und Benzin sind aktuell günstiger geworden. Das liegt auch unter anderem daran, dass seit dem 1. Mai ja die Energiesteuer gesenkt wurde. Aber eine Sache fällt auf, als das alles ja so eskaliert ist zwischen den USA und dem Iran, war Diesel plötzlich viel teurer als Benzin. Jetzt ist es wieder günstiger, so wie eigentlich immer. Da haben wir uns die Frage gestellt, warum ist das jetzt eigentlich so?
Dafür muss man sich angucken, wie sich der Spritpreis zusammensetzt. Da sind vier Sachen zu nennen. Erstens Steuern und Abgaben. Zweitens Kosten für Raffinerien, Transport und Logistik. Dann wollen drittens die Ölkonzerne auch einen Gewinn erzielen und viertens die vorhergesagten Beschaffungskosten für das Rohöl. Also da wird quasi vorher prognostiziert, wie teuer wird das Öl sein, wenn man es einkauft.
So, und beim Diesel kommt da noch was ganz Entscheidendes dazu. Es gibt nämlich einen Risikoaufschlag. Den packen die Mineralölkonzerne auf den Preis drauf. Das ist ja wie so eine Art Absicherung gegen unvorhersehbare Entwicklungen. Eben zum Beispiel, wenn plötzlich so ein Krieg wie im Iran losbricht.
Jetzt fragt man sich so ein bisschen, warum gibt's das nicht auch für Benzin? Würde irgendwie logisch klingen, aber Diesel gilt als krisenanfälliger. Das hat mehrere Gründe. Diesel wird auch als Ersatz für Gas verwendet. Es spielt außerdem eine größere Rolle für die Industrie und wird auch im Güterverkehr verwendet, zum Beispiel bei LKW und so.
Ja, und das alles sorgt zusammen dafür, dass es in Notlagen eben eine konstant höhere Nachfrage nach Diesel gibt. Und das treibt den Preis nach oben. Deshalb war Diesel zuletzt wegen des Iran-Kriegs teurer als Benzin. Und beim Diesel gibt es eigentlich einen leichten Steuervorteil gegenüber dem Benzin. Und der wurde aber vom Risikoaufschlag quasi aufgefressen.
Was in Deutschland auch noch ein Punkt ist, wir sind auf Dieselimporte aus dem Ausland angewiesen, anders als beim Benzin. Das kann durch Raffinerien in Deutschland gewonnen werden. Der ADAC sagt, rund ein Drittel des Diesels werden importiert und deshalb treiben so globale Konflikte, wie jetzt zum Beispiel auch im Iran und blockierte Seewege, den Preis nach oben.
Ja, also die Frage ist natürlich, wie geht's weiter? Im Moment fahren ja auf der Straße von Hormuz fast keine Schiffe. Der Schiffsverkehr ist wirklich stark kontrolliert und es gibt hohe Versicherungskosten für die Reedereien.
Es gab immer wieder Verhandlungen zur Öffnung der Meerenge, haben wir hier auch drüber berichtet. Auf der anderen Seite gab es auch heute Nacht jetzt erst wieder Angriffe der USA auf den Iran, ganz in der Nähe der Straße von Hormuz. Da wurden Explosionen gemeldet. Entspannt hat sich die Lage dort also längst noch nicht. Das bedeutet auch, dass sich die Lage bei den Diesel- und Benzinpreisen wieder zuspitzen kann.
Unsere Kurznachrichten.
Die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Unter anderem wegen besonders schwerem Raub und Verstößen gegen Waffengesetze. Klette und ihre Komplizen waren sehr lange untergetaucht und haben mit Überfällen auf Geldtransporter und Supermärkte ihr Leben im Untergrund finanziert. Und die Beute soll um die 2 Millionen Euro betragen haben. Damit konnten sie eben jahrzehntelang untertauchen. Daniela Klette wurde dann 2024 ausfindig gemacht und festgenommen. Die anderen beiden Komplizen werden noch gesucht. Die mutmaßliche Zugehörigkeit zur früheren Terrorgruppe RAF hat in diesem Verfahren übrigens keine Rolle gespielt. Dieses Verfahren könnte erst noch kommen.
In Deutschland ist die Zahl der Superreichen nochmal gestiegen. Als superreich gelten alle, die rund 86 Millionen Euro oder mehr haben. Eine Unternehmensberatung hat Zahlen veröffentlicht. Letztes Jahr sind demnach mehr als 1000 Leute dazugekommen. Insgesamt besitzen jetzt rund 5000 Menschen in Deutschland mehr als ein Viertel des Vermögens hier.
In fast zwei Wochen startet die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada und ab heute bereitet sich die Nationalmannschaft darauf vor. Im Trainingslager in Herzogenaurach in Bayern. Und das erste Testspiel gegen Finnland ist jetzt am Sonntag, ohne Manuel Neuer übrigens, der hat nämlich noch Schonzeit. Und das erste WM-Spiel hat Deutschland dann am 14. Juni gegen Außenseiter Curaçao.
Jetzt wird's etwas unappetitlich, wenn ihr noch am Essen seid, dann unterbrecht vielleicht kurz. Verschmutzte Toilettenbrillen, vollgekritzelte Türen, zerstörte Seifenspender und Urinspuren auf dem Boden. Das lässt nicht nur Erinnerungen vielleicht wach werden bei uns, sondern ist nach wie vor der traurige Alltag an vielen deutschen Schulen, genau gesagt auf deren Toiletten.
Allerdings, also nicht nur meine Tochter geht möglichst den ganzen Tag lieber nicht aufs Klo, als sich das anzutun. Es verkneifen sich wirklich viele Kinder. Und es ist also durchaus ein ernstes Gesundheits- und Hygienethema. Und wir gucken mal drauf, wie die Schulen dieses Problem lösen, denn es ist zugegebenermaßen ja auch nicht überall jetzt Geld im Überfluss da, um ein schönes Klo zu machen. Ja.
Die gerade beschriebenen recht ekligen Zustände der Toiletten hat man bislang auch in der Ahnatal-Gesamtschule in Vellmar in Hessen gehabt. Der Schulleiter Manuel Kote hat eine Theorie, warum das so ist.
Ich glaube, wenn Schule eben durch Noten, durch Strukturen klein macht, dann suchen Schülerinnen und Schüler gerne auch mal ein Ventil. Und dieses Ventil sozusagen ist dann die Schultoilette, wo ich mich zurückziehen kann. Und da werde ich alles los, rein physisch, aber auch psychologisch. Und das führt dazu, dass die Toiletten eben so ein Rückzugsort sind. Und es ist auch scheinbar ein Raum, der rechtsfrei ist. Also da darf mir niemand etwas und ich darf hier alles.
Die Schule hat jetzt die Toiletten im ersten Stock für mehr als 5000 Euro saniert. Vieles davon in Eigenleistung. Das erklärt auch diesen günstigen Preis. Es sieht aber alles ganz schick aus. Also auf den Toiletten gibt es jetzt Wandspiegel, Regale, Dekopflanzen und auch Hygienespender.
Ja, und damit die Toiletten sauber bleiben, hat die Schule ein Chipkartensystem eingeführt. Alle Schülerinnen und Schüler, die 20 Euro Pfand für die persönliche Karte bezahlen, können die neuen Toiletten benutzen. Alle anderen nicht, die müssen auf die alten Toiletten.
So, und diese Chipkarten dürfen auch nicht verliehen werden oder an andere weitergegeben werden. Und das System registriert dann auch, wer da rein und raus geht aufs schöne Klo. Und nach 72 Stunden werden die Daten wieder gelöscht.
Klingt bisschen nach Überwachung, ist aber wohl alles mit dem hessischen Datenschutzbeauftragten geklärt. Also scheint sauber zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ziel von diesen strengen Maßnahmen sind natürlich saubere Toiletten. Also im Zweifel kannst du dann halt zuordnen, wer da randaliert hat. Und es gibt 2 bis 3 Mal pro Pause eine Toilettenaufsicht durch die Schülervertretung.
Okay. Die Schule betont jetzt aber, dass es nicht vorrangig darum geht, Täter zu ermitteln, sondern wirklich eher darum, auf Regelverstöße aufmerksam zu machen oder halt eben einfach ein Bewusstsein zu schaffen. Also das ist hier ein gemeinsam genutzter Raum und wir brauchen den. Bitte passt drauf auf, sonst sieht er eben dann wieder genauso übel aus wie die alten Klos.
Ja, große Frage ist natürlich, was sagen die Schülerinnen und Schüler dazu? Viele finden es gut, aber nicht alle. Manche fühlen sich sehr stark kontrolliert und sagen, dass die Privatsphäre fehlt. Deshalb nutzen nicht alle die neuen Toiletten.
Weil ich das halt ein bisschen kontrolliert finde von den Lehrern oder von der Schulleitung. Weil die sehen ja, wann wir genau auf Toilette gegangen sind.
Natürlich war es am Anfang ungewohnt, aber da ich jetzt das Ergebnis gesehen habe, lohnt sich das für mich.
Also diese Schule in Hessen, die hat es selbst in die Hand genommen. Und ja, wie machen es andere? Es gibt tatsächlich auch eine German Toilet Organization, die sitzt hier bei mir in Berlin.
Wo sonst?
Und der Verein will unter dem Motto Toiletten machen Schule die Qualität der Toiletten eben verbessern. Auf einem eigenen Portal finden Schülerinnen und Schüler Anregungen und auch Materialien, wie sie ihre Schulklos ja hübscher machen könnten.
Der Gedanke, um Fehlverhalten vorzubeugen, ist es eine gute Idee, die Schülerinnen und Schüler aktiv zu beteiligen? Ergibt irgendwie Sinn bei der Mitgestaltung und bei der Verantwortung für ihre Toiletten. Also wenn ich selbst mitgestaltet habe, werde ich es danach im besten Fall nicht kaputt treten oder bepinkeln vielleicht.
Ja, im besten Fall. Da gibt es auch Beispiele für. An der Justus-von-Liebig-Schule in Duisburg renovieren Jugendliche aus einer Praktikumsklasse die Schultoiletten selber, um eben ja praktische Erfahrungen zu sammeln und gleichzeitig noch ihre Berufschancen zu verbessern. Da werden Wände neu gestrichen, sogar Fußleisten neu gemacht und sowas alles. Und das ist dann eben auch der Praxisanteil dieser Praktikumsklasse. Also sie lernen was und ja, machen sich selber, tun sich selber noch einen Gefallen, kann man sagen.
Ist Win-Win. Dann hat man schon mal Streichen und Fußleisten setzen gelernt. Das bringt einem vielleicht auch was für den nächsten Ausbildungsplatz. Und die Schulen bekommen schönere Toiletten. Ich bin gestern noch auf eine einigermaßen absurde Story gestoßen, die ich gern noch berichten möchte. In Albanien gibt es seit dem Herbst eine KI-Ministerin, also eine in Anführungsstrichen Politikerin, die Ministeraufgaben übernimmt, aber dahinter steckt halt eine KI. Djela heißt sie, das ist das albanische Wort für Sonne und sie sollte dafür sorgen, dass die öffentlichen Ausschreibungen in Albanien zu, Zitat, 100% frei von Korruption sind.
Also es wurde schon so getan, als wäre die echt, ne? Und das war alles ernst gemeint.
Ja, also sie hat ein Gesicht, es gibt Bilder von ihr in albanischer Tracht, sie hat auch eine Stimme, kann man einfach mal googeln, Djela. Das ganze Ding ist denen jetzt aber etwas um die Ohren geflogen. Gegen die Betreiber wird ermittelt, weil wohl Millionen von Euro veruntreut wurden. Also die Jella, die KI hat ganz offensichtlich nicht die Korruption bekämpft. Die Kritiker sagen, das ist die alte Korruption Albaniens hinter neuer Software versteckt.
Wow.
Und jetzt wird alles nochmal auf links gedreht. Dieses ganze KI-Ministerin-Projekt auch juristisch nochmal geprüft, ob das überhaupt verfassungskonform ist.
Ja, prüft das mal lieber. Es klingt total absurd. Und eher komisch. Manchmal ist KI nicht die Lösung. Also wir sind auf jeden Fall echt und wir sind auch morgen wieder für euch am Start.
Ja.
Ganz verfassungskonform.
So wird's. Dann. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.